Willkommen zum Wochenlieder-Podcast, heute mit einer Folge zum Wochenlied für den Karfreitag. Wir haben vor uns liegen das Lied In einer fernen Zeit im Ergänzungsheft des evangelischen Gesangbuchs, die Nummer 4, Text Ottmar Schulz 2010, Melodie Andreas Brunion 2010 und wie schon erwähnt, es ist das Wochenlied für den Karfreitag neben dem zweiten Lied zur Auswahl, O Haupt voll Blut und Wunden im Gesangbuch, die Nummer 85. An den Mikrofon heute
Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen.
Und Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. In der Bibliothek des Klosterhofs hier in Meißen, ein sehr inspirierender Ort. Ja, was inspiriert uns an diesem Lied?
Für mich ist das Lied total neu. Ich habe es noch nie gesungen. Deswegen kann ich zum Beispiel jetzt auch zu Eindrücken zur Melodie noch gar nichts sagen. Erstmal nur zum Text, den habe ich mir durchgelesen und da ist mein erster Eindruck genial. Später dazu mehr.
Für mich ist das Lied auch neu. Ich kenne es, sag mal so, vielleicht 4, 5 Jahre. Und ich finde das Lied, als ich das erste Mal kennengelernt habe und bis jetzt, hat es einen ganz besonderen Zauber für mich bewahrt. Also ich finde es wirklich besonders. Der Anfang, dieses in einer fernen Zeit, das erinnert mich fast an so ein Märchen, weißt du, da geht es ja immer los mit Es war einmal. Und was ist denn nun diese ferne Zeit? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Das bleibt so offen, das ist gleich total spannend. Von Anfang an, das nimmt mich ein. Ich habe das Lied in den 5 Jahren, wo ich es jetzt kenne, sehr gern angestimmt in der Passionszeit. Auch der Inhalt, also Text und Melodie greifen, denke ich, sehr, sehr gut hier ineinander. Der Inhalt berührt mich, der geht mir nah. Und die musikalische Form unterstreicht das. Also es ist eigentlich, wenn ich sage Qualität, das ist für mich fast das perfekte Lied. Also ich schwärme. Ich mag auch besonders diese nachklingende Schlussklammer, weißt du, dieses Amen, das mag ich auch bei dem Glaubenslied, wir glauben alle an einen Gott oder an anderen, solche Formen, die nochmal am Schluss alles sammeln und das so rund machen. Wie so ein Seufzer, ein musikalischer Seufzer, Amen, Amen, Amen.
Ist doch schön. Dreimal auch, ne? Finde ich interessant.
Ja, schauen wir rein, Katrin, der Texter, Ottmar Schulz.
Genau, das ist Ottmar Schulz und den müssen wir jetzt, glaube ich, nicht lange vorstellen. Denn um den ging es bereits in der Folge zu O komm, du Morgenstern. Vielleicht nur ganz weniges. Er ist Jahrgang 1938, kommt ursprünglich aus dem freikirchlichen Kontext und er ist eine, wie ich gelesen habe, Dreifachbegabung oder ein Dreifachbegabter. Er ist Pfarrer, Publizist und Musiker bzw. Komponist. Genau, und wer mehr wissen will, der kann ja mal reinhören in unsere Folge zu O komm, du Morgenstern. Das war eine Adventsfolge.
Zu unserem Melodisten haben wir auch nicht so viele Angaben. Andreas Brunion ist Kirchenmusiker, das wissen wir, und 1961 geboren, wirkte über 25 Jahre in der Stadtkirchgemeinde in Neustadt in Holstein also bis circa 2023. Und ich entdecke Andreas Bunyan in zahlreichen Verlagen. Er gibt dort Noten heraus für Trompete, aber auch bei Kinderchorausgaben ist er als Autor zu finden. Ja, ich habe verschiedene Beiträge über ihn im Web gelesen. Auf jeden Fall ist es auch einer von den vielen Kantoren und Kantoren, die in der Corona-Zeit, wo das Singen ja nicht möglich war, so einfach wirklich jeden Tag auf dem Kirchturm gestanden haben und mit der Trompete ein Lied geblasen haben und versucht haben, die Lieder, eben wenn sie nicht zu singen gingen, anders klingen zu lassen. Ja, also für ihn ist das Liedersingen oder das Liedermusizieren auch ein Zeichen gegen Hoffnungslosigkeit. Ich sehe das ja genauso. Ich kann beim Singen einiges emotional wenden, wie es mir so geht. Und das nimmt das auf. Das ist was ganz Kostbares.
Martina, ich habe ja gelesen, dass das Lied in einem Passionsliederwettbewerb einen Preis gewonnen hat. Kannst du mal was dazu erzählen?
Ja, das Lied ist nicht vom Himmel gefallen, sondern anlässlich eines Liederwettbewerbes 2010 entstanden. Ein Liederwettbewerb zu neuen Passionsliedern. Die Betonung liegt auf neuen. Ausgelobt wurde dieser Passionsliederwettbewerb von der Evangelischen Kirche, von Chor Hessen-Waldeck und der Stiftung zur Förderung des Gottesdienstes. Und 2010 traf sich also eine Jury und hat aus zahlreich eingesendeten Texten, ich glaube 289 waren das, die 7 besten ausgewählt. 289 Texte von 210 Autoren eingereicht. Und diese 7 ausgewählten Texte, die wurden für den zweiten Teil des Wettbewerbs gebraucht, weil da wurde aufgerufen und angeregt, dass sich Komponistinnen und Melodisten finden, die diese 7 Texte in Tönen umsetzen. Und da haben sich also 180 Komponistinnen und Komponistinnen gemeldet. Insgesamt 596 Lieder wurden eingereicht. Und da hatte die 20-köpfige Jury sehr, sehr viel zu tun, aus diesen Einsendungen alles zu sichten, zu würdigen und die Gewinner herauszufinden.
Gab es auch so Kriterien für die Entscheidung oder Auswahl?
Ja, das fand ich ganz spannend. Ich lese die mal vor, diese Kriterien. Also es wurde wirklich um neue Passionstexte und Lieder geworben, die eine andere Perspektive theologisch auf das Thema Passion werfen und einen verantwortbaren Umgang mit dem Thema Passion forderten. Dann, dass diese Texte auch besonders die Themen der Passionstage zwischen Invokavit und Palmsonntag aufnehmen, dass sie eine gute sprachliche und musikalische Qualität haben sollten und sich besonders für den Gemeindegesang eignen. Nicht jedes Lied, was toll ist, ist ja Gemeinde-, also gruppengesangstauglich. Wort-Ton-Verhältnis, also du weißt, dass da keine komischen Querbetonungen sind, die nicht zur Melodie passen und dass das Lied auch gut begleitbar ist. Und ich finde, das ist alles richtig für den Gemeindegebrauch, wenn wir über Lieder für Gottesdienste reden. Und ich finde eben das Thema theologisch verantworteter Umgang mit dem Thema Passion auch zeitgemäß, denn viele haben mit traditionellen Passionsliedern, die nur diesen Sühneopfergedanken in den Mittelpunkt stellen, ja auch ein Problem. Ich finde, das hat seine Berechtigung, aber es muss noch was anderes daneben geben. Also Weite. Ja, für den ersten Platz wurden dann unser Lied vorgeschlagen, aber auch das Lied Manches Holz von Ilona Schmitz-Jeromin und Martina Pohl. Kennst du das?
Na du, wir hatten doch mal Magdalena Herbst bei uns im Podcast zu Gast und da hat die, glaube ich, von dem Lied erzählt,
ja, wenn genau. Ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Lohnt sich auch, das Lied anzuschauen. Es ist auch beides im EG Plus, also dem landeskirchlichen Anhang von Chor Hessen-Waldeck und Hessen-Nassau erschienen. Und die Jury hat ihre Auswahl begründet, dass beide für den Gemeindegesang besonders geeignet sind und in ihrer textlichen und musikalischen Qualität absolut überzeugen. Ja, im letzten Jahr gab es einen Taufliederwettbewerb in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg.
Schlesische Oberlausitz.
Ja, genau. Und es läuft im Moment gerade ein Liederwettbewerb, von dem ich gehört habe, in der Bayerischen Landeskirche. Ich finde das, ich habe ja vorhin gesagt, das ist nicht vom Himmel gefallen. Ich finde, das ist ein probates Mittel, um Texter und Melodisten anzuregen, Lieder zu schreiben, neue Lieder zu verfassen, indem man einen Wettbewerb auslobt. Und das war ja irgendwie bei dem bei der Initialzündung des neuen geistlichen Liedes in den 60er, 70er Jahren damit Danke für diesen guten Morgen, Martin Gotthard Schneider, auch nicht anders. Ne? Es waren Wettbewerbe, die angeregt haben, da etwas zu schaffen.
Also ich verfolge das ja nicht so intensiv mit den Wettbewerben wie du, ne? Aber ich kann mich erinnern, wir hatten da, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal Lieder, die so einen Preis gewonnen haben. Zum Beispiel das großartige Lied Ich sage Ja von Okko Herlin. Ja. Ne, das hatte den zweiten Preis bei einem Taufliederwettbewerb gewonnen. Genau. Und ich bin total stolz, dass mir das eingefallen ist.
In den hymnologischen Kommentaren zu dem kleinen Ergänzungsheft des evangelischen Gesangbuchs lese ich etwas zu den Beweggründen, warum sich Andreas Prunion, unser Melodist, entschieden hat, diesen Text zu vertonen. Ja, da sind wir schon beim Text. Prunion sagt, ihn spricht die Schlichtheit und die Glaubenstiefe dieses Textes von Ottmar Schulz an. Kein Wort zu viel, alles eher dicht, mit einem überzeugenden Spannungsbogen. Und die Botschaft von Auferstehung, das Geheimnis von Leiden und Mitleiden steht im Mittelpunkt. Und das ist für Prunion ganz wichtig und passt auch für ihn zu dem Gedanken, dass Passion immer etwas Sprödes, etwas Reibungsvolles ist. Ja, und er schildert dort, dass die Melodie, ähnlich wie es Ottmar Schulz für den Text beschreibt, einfach in einem Zug, in einem Guss entstanden ist, in sehr kurzer Zeit, und dass er das auch nicht nochmal verändert hat, sein Muster.
Du hast gerade gesagt, für Prunion ist Passion spröde. Dabei klingt ja der Anfang des Liedes, und das hast du vorhin auch schon erwähnt, erstmal so total
märchenhaft,
zauberhaft. Ja. Ne? Kennst du den Trickfilm In einem Land vor unserer Zeit?
Ja, ja.
Genau, das ist mir sofort eingefallen. Ne? Da geht es um so einen kleinen Dinosaurier, Littlefoot. Und wenn man dann aber den Text weiterliest, habe ich diese Assoziation sofort fallen gelassen. Das ist ja doch ein herbes Lied. Ne? Und das redet nicht von einer wunderhaften Vorzeit, auch nicht von einer fernen Zukunft, das könnte mit der Fernzeit ja auch gemeint sein, hast du auch schon gesagt, sondern das Lied handelt vom Jetzt, es ist im Präsens gehalten und ich finde, das erzeugt eine irre Spannung gleich von Anfang an, ne? In einer fernen Zeit und dann steht das Lied nicht im Präteritum oder Futur, sondern komplett im Präsens. Ich finde, damit bekommt das Geschehen, das da geschildert wird, was Überzeitliches oder vielleicht könnte man sogar sagen, was Zeitloses. Ja, und es ist ein Du-Lied. Also die ganze Zeit wird ein Du angesprochen. Das hat so was Intimes, was Stimmiges. Das
ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja.
Und dieses Du, das ist natürlich Jesus, der Christus. Allerdings wird der Name nie genannt. Aber man weiß es, ne? Weil es sofort mit dem Namen Golgatha in Strophe 1, es ist sofort klar, worum es geht.
Ja, das steht ja auch. Durch. In einer fernen Zeit gehst du nach Golgatha.
Ja. Also es ist klar, was gemeint ist, aber ich finde es trotzdem interessant, dass der Name nicht fällt. Ja, ein Du-Lied, jetzt könnte man denken, das ist ein Gebet, aber so richtig explizit ein Gebet wird das Lied erst in der letzten, fünften Strophe.
Ja, durch diese Bitte, ein Fürbittgebet, ne, erstehe in mir neu oder neu in mir und vor allen Dingen durch dieses Amen, ne, einem Gebet gehört ein Amen hinten dran.
Die ersten vier Strophen beschreiben die Passion Jesu, wobei es nicht darum geht, irgendwie die Station der Passionsgeschichte nachzuerzählen. Ne? Das Lied hat also nicht die Form eines Kreuzwegs, könnte man sagen. Es geht eher um den Sinn des Sterbens und Leidens in vier Anläufen. Alles eher so tastend, zurückhaltend. Ich habe gelesen, dass das Leiden Jesu in dem Lied quasi meditiert wird. Mhm. Ich finde das ein bisschen zu stark. Dafür sind die Gedanken zu fragmentarisch, finde ich. Bei Meditation stelle ich mir doch vor, dass doch die Gedanken so kreisen, ein bisschen intensiv und auch etwas länger kreisen um einen Gedanken. Das find ich hier nicht. Es wird so ganz kurz nur eine kleine Deutung hingeworfen. Mhm. Ne? Ja, ich dachte, wir gehen mal, oder ja?
Für mich ist das so ein bisschen wie so eine Bildbetrachtung, also das ist noch zu viel, Meditation ist noch mehr, will noch mehr, weißt du, und ich bleibe einfach stehen, halte an, nehme was wahr und kriege einen Impuls, aber das ist jetzt nicht so, dass ich über diesen Impuls nochmal meditiere.
Ja, und es ist ein kurzer Blick, ne?
Kurzer Blick, ne?
Wir gehen mal die Strophen ein bisschen durch. Strophe 1, da geht es darum, dass Jesus sein Leiden und den Tod bejaht hat, ne, angenommen hat. Die ältere Tradition würde vielleicht sagen, dass Jesus das Leiden freiwillig auf sich genommen hat. Und da ist mitgedacht, wenn er gewollt hätte, zum Beispiel wenn er ein Wunder vollbracht hätte, dann hätte das alles nicht sein müssen. Ne? Dann wäre er vom Kreuz herabgestiegen und hätte gesagt, so nicht, Leute. Man kann es aber sogar auch anders deuten. Man könnte auch mal den Gedanken wagen, dass es nicht in Jesu Macht lag, das Geschehen aufzuhalten, ne? Sondern dass er den Soldaten und Pontius Pilatus wirklich ausgeliefert war. Und trotzdem kann er das ja bejaht haben. Also wenn du eine schlimme Krankheit hast, die kannst
hast
du auch nichts
machen.
Die
Macht, genau. Die wegzu.
Und trotzdem kannst du sagen, ich wehre mich jetzt nicht dagegen, ich nehme das an für mich. So. Also so könnte man es auch deuten. Das ist natürlich ein theologisch gewagter Gedanke, weil wir uns Jesus ja immer als vollmächtig vorstellen. Und so wird er auch in den Evangelien geschildert. Ich finde interessant, dass bei dieser ersten Strophe auf Jesu Einsamkeit eingegangen wird. Ne? Also was war eigentlich das Schlimme, was Jesus passiert ist? Andere Passionslieder reden von der Folter, von der Erniedrigung, vom Tod. Und hier wird die Einsamkeit so herausgestellt, finde ich ziemlich bemerkenswert. Und es ist nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Also bei Jesu Verhaftung, da laufen die Jünger weg. Denk an Petrus, ne? Der sagt, ich kenne den nicht. Und unter dem Kreuz stehen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, jedenfalls nach dem Markus, Lukas und Matthäus Evangelium auch nicht seine engsten Gefährten, sondern nur einige Frauen. Also nur meine ich jetzt nicht abwertend, sondern im Sinne von ausschließlich, aber der Zwölferkreis der Jünger, die sind nicht da. Vielleicht bezieht sich die Einsamkeit ja sogar auf Jesu Gefühl, am Ende auch von Gott verlassen worden zu sein. Er stirbt ja dem ältesten Evangelium zufolge mit den Worten auf den Lippen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Strophe 2 hebt auf eine Deutung der Passion ab, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr präsent ist, finde ich, nämlich auf den Gedanken des Mitleidens.
Du weißt, was Leiden ist, du weißt, was Schmerzen sind, der du mein Bruder bist, ein Mensch und Gottes Kind.
Seit Jesu Passion weiß Gott, wie sich das anfühlt, Schmerzen zu erleiden und einen Foltertod zu sterben, das sagt ja im Grunde die Strophe. Seit Jesu Passion wissen auch wir Menschen, wenn wir leiden, ist Gott da. Das ist fast ein mystischer Gedanke, ne? Leiden ist Gott erfüllt. Dorothee Sölle, die bedeutende Theologin des 20. Jahrhunderts, die hat gesagt, Christus stirbt immer wieder am Kreuz, nämlich dann, wenn Unschuldige hingerichtet werden. Also das geht auch so in die Richtung dieser Gedanke. Strophe 3, finde ich, wiederholt eigentlich nochmal den Gedanken von Strophe 1.
Ich lese. Verlassen ganz und gar von Menschen und von Gott, bringst du dein Leben dar und stirbst den Kreuzestod.
In Strophe 4 gibt es eine deutliche Anspielung auf den Hebräerbrief. Dort heißt es im 13. Kapitel, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor.
Ja, und hier heißt es in der 4. Strophe, stirbst draußen vor dem Tor, stirbst mitten in der Welt.
Und dann kommt die Zeile, im Leiden lebst du vor, was wirklich trägt und hält. Das ist eine sehr offene Formulierung, finde ich. Martina, was fällt dir da ein?
Na, mir fällt ein, dass Menschen ja sehr oft so Geschichten erzählen, wenn sie Krisensituationen überstanden haben, Leiden im Sterben und so weiter bei Angehörigen, dass sie danach gespürt haben, was sie hält, also was sie trägt, dass es so eine Art Prüfung oder irgend sowas ist, ein Erkennen des Netzes, was unter einem gespannt ist im Leben.
Kann auch sein, dass da manche Dinge nicht standhalten, ne, in deinem Gottesbild, dass du merkst,
das rutscht weg.
Ja, und das ist mir gar nicht so wichtig. also ich würde schon denken, viele Menschen in so Krisensituationen machen auch eine Krise ihres Glaubens durch, aber im besten Falle verändert sich der Glauben eben und kommt auf eine andere Grundlage. So. Strophe 5.
Erstehe neu in mir, erstehe jeden Tag, erhalte mich bei dir, was immer kommen mag. Amen, Amen, Amen.
Hier wird es jetzt explizit ein Gebet, ne? Hier rückt auch Ostern in den Blick, aber überraschend, also auch begrifflich, es wird ja nicht von der Auferstehung geredet, aber es wird gebetet, dass Christus in mir neu ersteht. Auch das ist eigentlich eine mystische Form der Auferstehungshoffnung.
Ja, ich finde es sehr schön, dieses erhalte mich bei dir, was immer kommen mag, erstehe in mir neu oder neu in mir.
Und bei dem erhalte mich bei dir, was immer kommen mag, da dachte ich gleich an von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir, was kommen mag. Mhm. Also keine Ahnung, ob das intendiert ist, aber jedenfalls fiel es mir ein.
Ja, von guten Mächten hätte doch auch noch so einen Amen hinten dran vertragen. Mhm. Also ich finde das ist sehr, sehr schön, dass es das Lied so zubindet. Das ist ein toller Abschluss. So sei es. Amen.
Und ich finde dadurch, dass es dreimal kommt, also man könnte jetzt auch sagen, das nimmt auch nochmal diesen innig intimen Charakter auf. Mhm. Also das, weil das so ist ja ein bisschen drüber, ne? Man würde ja eigentlich nur einmal Amen sagen, aber bei so einem Gebet, wo es um alles geht, ja, oder wo es um ganz wichtige Dinge geht, dann kann man es eben auch dreimal sagen, so, weil es eben so wichtig ist.
Na gut, dreimal singen ist noch was anderes als dreimal hintereinander sagen, ne? Dreimal singen passiert ganz oft, dass wir Dinge wiederholen, irgendeine Koloratur, irgendeine Ausschmückung.
Ja.
Aber auch das, dieses dreimal musikalisch hat ja auch dort einen Weg, ne? Es ist so vorgezogen, dieser Akzent, dann kommt es erst am Schluss wieder zu dem Grundton zurück. Also das braucht seine Zeit. Ja, die Melodie, wir sind schon bei der Melodie. Ottmar Schulz hatte übrigens, unser Texter, eine eigene Melodie für dieses Lied geschrieben. Und er hat die aber zurückgezogen, weil er auch Brunions Melodie, eingesendet zu diesem Passionsliederwettbewerb, kongenial, gut fand. Und ich kenne keine anderen Liedmelodien von Andreas Brunion, aber wohl schon, wie erwähnt, instrumentale Kompositionen, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind. Ja, was macht die Melodie aus? Da ist mir zuallererst aufgefallen, rein äußerlich, dass sie ganz unterschiedlich notiert ist in den Gesangbüchern, die ich kenne. In unserem kleinen Heftchen, Ergänzungsheftchen zum evangelischen Gesangbuch, ist es mit Wiederholungszeichen notiert, in anderen Büchern ohne. Was heißt das?
Ja, es könnte heißen, dass man jede Strophe zweimal singen soll. Ne?
Könnte man so lesen, könnte aber auch es so lesen. Es ist darauf hingewiesen, dass einfach sofort weitergesungen wird und dass eben noch das Amen mit dem Schluss sich da absetzen soll, wirklich als Schlussvariante. Wir lassen das mal offen. Ich würde es jede Strophe einmal singen. Ne? Ja, was hat es für eine Tonalität? Es ist ein D-Moll, ein schlichtes D-Moll. Es hat einen größeren Umfang, dieses Lied, den man als Singender bewältigen muss. Der tiefste Ton ist das kleine A und der höchste D2. Und es beginnt in den ersten beiden Abschnitten, die sind ähnlich, mit so einer Quinte. Na, 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 na. Na, 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 na. Diese Quinte aufwärts. Und Abschnitt 1 und 2 in einer fernen Zeit, Abschnitt 1, Abschnitt 2, gehst du nach Golgatha. Die sind ein bisschen ähnlich in der rhythmischen Struktur, aber Abschnitt 2, der geht schon nach oben bis zur Septime, also siebter Ton vom Grundton. Und zwischen 1 und 2 sind diese Pausen vorzuwinden, die sind rhythmisch gleich, da ist noch ganz viel Ruhe drin. Und dann wird es aber bei Er duldest Einsamkeit, sag's selbst zum Sterben, ja. In der dritten und vierten Melodieabschnitt wird's dichter, gedrängter. Da geht's jetzt ohne Pausen los, in einer schnelleren Abfolge. Und das hat das macht so eine Spannung, die nimmt zu. Und in Zeile 3 steigen wir nicht von unten nach oben wie am Anfang beides Mal, sondern wir steigen von oben aus der Oktave herab mit einem großen Bindebogen. Das Wort erduldest in der ersten Strophe hat 4 Töne, ein Melisma, und ist sehr markant. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist da ein Kreuz im Notenbild angedeutet in der Notation. Dieser lange Bindebogen, der ist so seufzend. Ne? Und dann steigt es in dem vierten Melodieabschnitt bis ganz nach unten, eine Quarte unter dem Grundton hinab. Also das ist ein Gesamtambitus von 11 Tönen. Mm. Das ist echt ungewöhnlich, ja, dieser Tonraum, und überhaupt auch sehr vielschichtig. Aber ich sage, ohne schwer zu sein. Und das ist super interessant. Ich habe das Gefühl, es ist belebt, rhythmisch, vielseitig. Obwohl der Brugnon nur mit halben und Viertelnoten arbeitet, das ist richtig cool, das daraus zu machen. Und es ist aber nicht schwer. Man kann es eigentlich sich sofort einhören und mitsingen. Und das Beste kommt, wie gesagt, zum Schluss. Dieser Seufzer beim Amen, der Schlusszeile, eine vorgezogene Betonung, sehr, sehr schön. Herr Brugnon, ich sage Ihnen, das ist ein großer Wurf.
Ich hoffe, er hört die Folge.
Ja, das Lied ist für Karfreitag vorgeschlagen, ein Karfreitagslied, vielleicht sogar auch ein Karfreitagsgebet mit der letzten Strophe. Ein Lied, was die Zeiten verwischt, damals oder jetzt.
Oder morgen.
Ich finde, es ist ein tolles Lied für den Karfreitag, für den es vorgeschlagen ist. Ökumenisch leider noch nicht so breit rezipiert, dieses Lied, aber ich bin mir ganz sicher, das kommt noch, denn das Lied ist gut.
Das denke ich auch. Ich denke, dass das Lied Wir gehen hinauf nach Jerusalem, das ist EGE 3, und dieses Lied in einer fernen Zeit die Passionslieder der kommenden Jahre sein werden.
Ja, was fällt mir so ein, wie ich das Lied singen würde? Ich würde sagen, es ist musikalisch so in sich geschlossen, keine Experimente mit irgendwelchem Vor- und Nachsingen, oder das würde das nur zerreißen. Ich glaube, man muss das Lied schlicht durchsingen. Vielleicht singt man eine Strophe und es gibt dazwischen noch Zeit, musikalisch ein bisschen nachzuhören, bevor die nächste Strophe kommt, dass ich so ein bisschen Pause habe, also so ein Zwischenspiel, könnte ich mir gut vorstellen. So lang ist das Lied ja auch nicht. Ja, was gibt es noch für Kombinationsmöglichkeiten? Vielleicht mit einem Bildimpuls?
Das finde ich an Karfreitag grundsätzlich eine gute Idee. Man kann Passionsdarstellungen nehmen, ne? Die Kunstgeschichte ist voll davon. Oder man nimmt ein zeitgenössisches Bild, ein Bild, das das Thema Passion aufgreift. Vor ein paar Jahren hat mir mal meine große Schwester ein Foto geschickt, das heißt Fatima und ihr Sohn. Der Fotograf ist Samuel Aranda, der hat auch einen Preis für das Bild bekommen. Und auf dem Foto sieht man quasi eine zeitgenössische Pietà, ne? Also eine Mutter, die ihren erwachsenen Sohn im Arm hält und der sieht aus, als wäre er tot. Das ist im Jemen aufgenommen, das Bild. Und mit dem Bild kann man gut was machen. Ich habe sogar schon mal im Karfreitagsgottesdienst eine Predigt dazu gehalten. Das passt halt zu dem Gedanken, der ja auch in dem Lied so präsent ist, dass Jesu Leiden nichts Vergangenes ist, ja, sondern sich immer wieder ereignet. Ich packe mal den Link zu dem Bild in die Shownotes.
Ja, sehr berührend schon
vom Erzählen. Wenn ich es nur erzähle, ja, es ist wirklich ein Wahnsinnsbild. Mhm. Auch die Mutter hat ein Schleier, ne? Also es ist eine Muslima, das hat auch, gibt dem Ganzen auch nochmal eine besondere Note, so. Mhm. Was denkst du noch so, wie man das Lied, du hast ja schon erste Ideen geäußert im Karfreitagsgottesdienst, keine Experimente, hast du gesagt,
ja, vielleicht verlangsamen. Mal anhalten. Also natürlich kann man den 5. Vers als Gebetsruf singen, könnte man nochmal aufnehmen im Gottesdienst, aber das muss nicht nur am Karfreitag sein, das kann über den Karfreitag hinaus, das ganze Kirchenjahr oder auch den Tageslauf hindurch sein. Denn dieses Erstehe in mir neu, erstehe jeden Tag, kann ja auch den Bezug aufnehmen. Und da könnten zum Beispiel bei so einem Fürbittgebet an einem ganz anderen Sonntag zu den einzelnen Gebetsanliegen diese beiden Zeilen gesungen werden. Ja. Und das Gebet wird dann mit dem gemeinsamen gesungenen Amen beschlossen.
Oder man macht es mal die ganze Passionszeit hindurch. Und dann aber auch aus Ostern auch, ne? Also dass man das auch so zusammenhält, weil Karfreitag, also oder Passion und Ostern ist ja auch in dem Lied irgendwie zusammengehalten. Ich möchte übrigens nochmal an der Stelle darauf hinweisen, dass es im evangelischen Gottesdienstbuch ein beeindruckendes Formular zum Karfreitag gibt, also so ein Gottesdienstablauf, ein Vorschlag, wie der Karfreitagsgottesdienst gefeiert werden könnte, mit ganz berührenden Texten. Die sind traditionell, aber die sind trotzdem sehr eindrücklich. Besonders hat es mir die Karfreitagslitanei angetan, die dort abgedruckt ist. Und das ist jetzt ein Tipp für alle, die Gottesdienste leiten. Schaut doch mal in das Gottesdienstbuch rein.
Gibt es da online einen Link?
Im Moment ist das Gottesdienstbuch auch online zugänglich. Aber muss ich da anmelden? Also deswegen ist das jetzt, glaube ich, nicht so einfach.
Gut, Katrin, danke für die schöne Sendung.
Macht's gut.
Tschüss.